Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Katrin Stövesand, schön, dass Sie dabei sind. Dieser Roman wurde bei Erscheinen in Ungarn als Großereignis gefeiert. Omerta, verfasst von Andrea Tompa. Die Autorin ist in Rumänien geboren und lebt seit langem in Budapest. Sie arbeitet als Film- und Theaterkritikerin sowie als Dozentin für Theater und Fernsehen. Omerta ist ihr dritter Roman, allerdings der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Ein großes Epochenpanorama mit einem Umfang von fast 1000 Seiten. Und es spielt in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im rumänischen Siebenbürgen aus der Sicht der dortigen ungarischsprachigen Bevölkerung. Hören Sie die Rezension von Helmut Böttiger.
Wer in Ungarn auf die 1000-Seiten-Grenze zuschreibt, stellt sich damit automatisch in die große Tradition von Autoren wie Peter Nadasch oder Peter Esterházy. Andrea Tompa ist allerdings eine Generation jünger und ihre Sprache ist mit der ihrer Vorgänger kaum zu vergleichen. Ihr Roman Omerta besteht aus 4 Büchern, die aus der Perspektive höchst unterschiedlicher Personen in Ich-Form geschrieben sind. Es gibt also kein erzählerisches Kontinuum, sondern jedes Mal einen neuen Anlauf in einem völlig anderen Modus. Die 4 langen, rhetorisch sehr ausgefeilten Monologe sind auf raffinierte Weise aufeinander bezogen, denn die Geschehnisse, von denen sie erzählen, überlappen sich zum Teil. Die Handlung erstreckt sich vom Ende der 1940er bis zur Mitte der 1960er Jahre und sie spielt in jenem Teil Siebenbürgens, der lange ungarisch geprägt war, aber seit 1945 zu Rumänien gehört. Es ist eine durchaus fremde Welt, die hier zum Mittelpunkt einer groß angelegten Zuwada wird. Und das wird im ersten Teil, in dem die Bauernmagd Kali spricht, programmatisch vorgeführt. Sie lebt jetzt in der Stadt und trägt nicht mehr die übliche Tracht ihres Dorfes.
Mit unserem Gewand ist ja immer so viel Arbeit. Und als meine Mutter einmal hochkommt, bin ich halt nicht in Checkergewand gekleidet. Da hat sie mich erwischt. Ich sehe schon ganz so aus wie eine Frau aus der Stadt. Sie hat sogar aufgeschrien, als sie erfahren hat, dass ich es bin, ihre Tochter Kali. Sie hat mich nur nicht gleich erkannt, wie wir beide geweint haben. »Du verspottest das Gewand«, sagt meine teure Mutter und lässt den Kopf fallen, weil sie in der Küche auf dem Bänkchen sitzt und nicht mal eine Mehlspeis essen will.
Kali stammt aus dem rein ungarischsprachigen Checkerland, ungefähr 40 Kilometer von der Stadt Koloschwar entfernt, die auf Deutsch Klausenburg heißt und auf Rumänisch Cluj-Napoca. Es ist eine bäuerliche Kultur und die frühe Ehe, die sie mit einem ungeschlachten Trinker geschlossen hat, ist äußerst unglücklich. Der Roman beginnt damit, dass sie im Alter von fast 40 Jahren endlich aus ihrer engen provinziellen Umgebung flieht und in die Stadt geht. Sie schildert das hautnah, mit vielen dialektalen und volkstümlichen Einschlägen. In ihrem Part zeigt sich die Herausforderung, der sich die Übersetzerin Theresia Mora gestellt hat, wohl am prägnantesten. Kali spricht ein etwas schräges, ungewohntes, aber atmosphärisch in sich stimmiges Deutsch, das dem Original in seiner Weise sehr gut zu entsprechen scheint. Sie hat vor, sich in der Stadt wieder bei einem Bauern zu verdingen. Aber auf dem speziellen Markt für Dienstmägde begegnet sie dann der zentralen Figur des gesamten Romans, dem Gärtner und Blumenzüchter Wilmosch, der eine wahre Obsession für Rosen hat. Diese scheinbar wenig repräsentative Figur in den Mittelpunkt zu stellen, ist der große Coup des Romans. Denn es geht um eine geschichtlich hochaufgeladene Situation. Zum einen spielt der Nationalitätenkonflikt zwischen den Ungarn und den Rumänen eine große Rolle und zum anderen beginnt die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft. Und mitten in diesem epochalen Umbruch experimentiert am Stadtrand ein unpolitischer Rosenzüchter an neuen Sorten und versucht, sich damit zu profilieren. Kali weiß, dass sie großes Glück gehabt hat, bei diesem Herrn in Stellung zu kommen. Sie hat bloß zu kochen, den Haushalt zu machen und gewisse Hilfsarbeiten in der Gärtnerei und der Blumenzucht zu übernehmen. Und so wie Kali, die erstaunt und fasziniert die Lebensweise dieses Herrn wahrnimmt, interessiert sich auch der Leser immer mehr für diesen Wilmosch, der etwas Künstlerisches, Freies zu haben scheint und damit viele Sympathien auf sich zieht. Aber da die Autorin Andrea Tompa mit allen Wassern gewaschen ist, sich mit zeitgenössischer Filmästhetik beschäftigt und sich sehr gut auf dramaturgische Kniffe versteht, gibt es schon hier im Buch Kalis einige Irritationen. Nach einem großen Fest mit Tanz kommt der Herr zur Magd in ihr Zimmer und schläft mit ihr. Sie nimmt das als ganz selbstverständlich hin und ist halb froh, halb verwirrt. Und das geht zunächst immer so weiter.
Nur wenn er auf mich kommt, zu mir in meine Stube, zweimal die Woche und manchmal auch dreimal, ist da kein weibliches Gefühl in mir. Die Freude in mir ist vertrocknet. Wenn er an mir seine Freude hat, freue ich mich für ihn. Ich leugne es nicht. Aber in mir ist nicht so die Freude da wie in einem Mann. Ich denke eher daran, wenn er über mich kommt, wie fein unsere Bettwäsche ist, duftig und frisch. Oder was ich ihm morgen für einen feinen Teig knete, mit Pflaumenmus. Nur dort unten habe ich halt kein weibliches Kitzeln. Aber ich habe nichts dagegen. Mir gefällt der Herr Wilmosch. Nur die Mannesnatur, die könnte ein bisschen leiser in ihm sein. Aber die Sorte wird nicht mal mit 60 Jahren leiser.
Die Autorin unternimmt hier eine Art Drahtseilakt. In die direkte Rede der ländlichen Bauernmagd, in der noch viel von der Welt des 19. Jahrhunderts mitschwingt, sind Erkenntnisbewegungen aus der unmittelbaren Gegenwart hineingeschmuggelt. Kali reflektiert ihre Rolle als Frau und entwickelt sich dadurch zu einem Modellfall. Dass ihre Sexualität durch das lange, zermürbende Eheleben mit einem gewalttätigen Bauern abgestumpft ist, registriert sie nüchtern und trocken, hat aber ihren Stolz als Angehörige der Schäcker Landbevölkerung bewahrt und findet Halt in ihrer Tradition. Den sozialen Unterschied zwischen sich selbst und ihrem sogenannten Herrn, den Rosenzüchter Wilmosch, nimmt sie mit Neugierde wahr. Sie sieht sich ihrem Schicksal ausgesetzt und zwangsläufig fügt sie sich ihm. Wilmosch Rosenzucht wird im Zuge der Sozialisierung verstaatlicht. Er bleibt aber der Chef und erzielt immer mehr Erfolge, tritt in die kommunistische Partei ein und integriert sich auch als Ungar in die neuen rumänischen Zustände. Spätestens als Kali von ihm schwanger wird, merkt er, dass sein Verhältnis zu seiner Dienstmagd der Moral der Partei nicht entspricht. Er kauft ihr ein kleines Häuschen in einem 6 Kilometer entfernten Dorf, wo er sie aber auch immer wieder besucht. Damit endet das Buch Kalis und man ist nun umso neugieriger darauf, wie Wilmosch selbst seine Lage darstellt. Er spricht als Nächstes und sein Buch ist das weitaus längste der 4 Teile des Romans. Und er tritt zunächst tatsächlich als ein sensibler Künstlertyp in Erscheinung.
Jetzt sind es 20 Jahre, dass ich mich an der ersten eigenen Rose versuchte. Am meisten liebe ich die Knospen, weil sie noch ein Versprechen sind. Nicht die Wirklichkeit. Von der Farbe ist noch kaum was zu sehen. Man kann gerade mal die roten von den weißen unterscheiden. Aber bereits die weißen und die gelben sind in diesem Stadium gleich. Man sieht die starke, pralle Knospe und man zerplatzt fast vor Hoffnung. Aber zu dieser Zeit hat man die Rose im Kopf und nicht im Garten. Die wundervollste Rose, genau wie man sie sich vorgestellt hat. Der Farbton am Rande des Blütenblatts, das Licht auf dem Laub. Und dann erblüht die Wirklichkeit. Prächtig, wunderschön.
Wilmosch hat nur seine Rosen im Kopf. Und mit der Zeit wird immer klarer, dass er ein Monomane ist. Seinen Rosen ordnete er alles unter. Und damit fällt es ihm ziemlich leicht, sich an die veränderten Umstände im Sozialismus anzupassen und auch im repressiven Apparat des Staates mit seiner Rosenzüchterkompetenz zu bestehen. Der Autorin gelingt hier, wie bei der Magd Kali, das Kunststück, ein vielschichtiges Personenporträt von innen heraus zu entwickeln, mit allen Ausdifferenzierungen und Widersprüchen. Wilmosch zeigt eine schillernde Mischung aus Anpassungsfähigkeit, Selbstbezogenheit und Naivität. Richtig erregt wird er, als ihm ein einflussreicher Funktionär aus Bukarest die berühmte Rosenzüchtung namens Peace aus dem Westen verschafft.
Aber was für ein Grün! So einen schönen Schimmer hatte ich noch nie. Ich beobachte die Rose, schreibe alles auf, was ich an ihr feststellen kann. Ich werde sie zum Winter gut zudecken und im Frühling wieder anfangen, sie zu beobachten. Wie die Mädchen. Die, die früh blühen, altern auch schnell. die geheimnisvoll tut, macht einen ganz verrückt. Als die ersten starken Blätter an der Peace erscheinen und sie zu einem kleinen Strauch wächst, kann ich mich nicht zurückhalten. Es zerreißt mich und ich gehe dreimal in der Nacht auf Kali drauf. Als ich es das dritte Mal verlange, zieht sie sich weg. Frauen sind eben anders. Sie hat auch Angst um ihre Brust. Die Natur hat Frauen und Männern nicht die gleiche Lust gegeben, weil die Frau schnell genug hat. Diese Blume macht mich ganz verrückt.
Langsam vervollständigt sich das Bild eines Opportunisten, der in seiner Besessenheit für ein bestimmtes Objekt alles andere hintanstellt. Soziale Bindungen, Liebesbeziehungen, Verantwortungsgefühl. Die Rose ist unerreichbar, Kali schon. Der Autorin Andrea Tompa glückt hier mehr als ein bloßes Kabinettstückchen. Gesellschaftliche und menschliche Abgründe teilen sich in der Rede von Wilmosch eher en passant mit. Natürlich leidet er durch die staatlichen Reglementierungen. Er reagiert entsetzt, als sein Garten zu einem großen Forschungsinstitut ausgebaut werden soll. Und er notiert klagend, dass er durch den Unterricht von Studenten kaum mehr zu seiner eigentlichen Berufung kommt, nämlich das Wachstum neu gekreuzter Pflanzen minutiös zu verfolgen. Aber gleichzeitig genießt er es, zu einem großen internationalen Züchterwettbewerb in Paris eingeladen zu werden. Er gewinnt tatsächlich auch einen Preis und die Umstände seines Aufenthalts dort gestalten sich in bizarren, bis ins Kabarettistische gehenden Wahrnehmungsfetzen. Die beklemmende Situation, ständig einen Aufpasser vom rumänischen Geheimdienst an seiner Seite zu wissen und keinen Schritt selbstständig machen zu können, gerät zu einer aberwitzigen Groteske. Andererseits verleugnet Wilmosch seinen alten Freund Lali. Dieser war schon vor dem Krieg Kommunist, blieb seinen Idealen treu und geriet deswegen bei der Partei in Verruf. Er wurde zu einem langjährigen Zuchthausaufenthalt verurteilt, im Zuge eines Tauwetters vor 1956 freigelassen, aber er eckt immer wieder mit den Funktionären an. Nach dem gescheiterten Aufstand 1956 und der umfassenden Restalinisierung gerät er in existenzielle Verzweiflung. Wilmosch registriert das verständnislos.
Ich sage zu Lali, er soll anhalten. Er soll nicht immer so negativ sein. Denn es gibt auch gute Sachen. Sie majorieren die Gehälter. Die Versorgung wird verbessert. Sie haben es auch in der Sitzung gesagt. Seiner Meinung nach ist das Augenwischerei. Sie machen es, damit wir nicht auf die ungarische Revolution achten. Er fängt zu schreien an. So nervös ist er. »Du glaubst es noch, Willi?« fragt er. »Das ist es, was Sie gesagt haben,« antworte ich. »Was soll ich Lali sonst sagen?«
Wilmosch saugt wie ein Schwamm die offiziellen Sprachregelungen auf. Neben diesen politischen Selbstentblößungen steht eine neue private Verwicklung. Wilmosch verguckt sich in ein erst 15-jähriges, am Existenzminimum lebendes Bauernmädchen und verführt sie. Die aufblühenden Knospen der Rosen und die Beziehung des 50-Jährigen zu einer Minderjährigen, es entsteht ein unruhiges, flackerndes Bild und die zunächst eher sympathisch anmutende Künstlerexistenz des Rosenzüchters wird immer fragwürdiger, seine Charakterzüge immer desaströser. Im dritten Buch des Romans kommt dann die junge Anuschka selbst zu Wort.
Nie wird er laut oder dass er herumschreit wie die anderen Männer immer. Oder dass er so eine kalte Natur hätte und befehlen täte wie mein Vater. Ich habe noch nie, keine Minute erlebt, dass er nicht so freundlich zu mir gewesen wäre wie am ersten Tag, als er mich gepackt hat bei sich in der Küche. Wenn er immer so nett zu mir ist, kann ich ihn nicht verlassen. Wie könnte ich? Wenn ich mir die zu mir passenden jüngeren Burschen anschaue, die sind alle so ungeschlacht. Keiner kann nett sein. Man wartet immer nur, dass man mal ein gutes Wort bekommt und der fragt, wie viel Felder ich habe und wie viel Kühe und will immer nur dingsen, wenn es dunkel wird.
Mit Anuschka und ihrer Schwester Eleonora, die im Alter von 14 Jahren ins Kloster gegangen ist und das vierte und letzte Buch des Romans schreiben wird, tritt eine neue soziale Schicht ins Blickfeld. Es sind die Bauern am Rande der Stadt, die stolz auf ihren Boden und ihre Anbaumethoden sind, aber die kleineren unter ihnen geraten im Zuge der Kollektivierung unter die Räder. Anuschkas Mutter ist früh gestorben, ihr Vater ist ein unberechenbarer Alkoholiker. Das Mädchen leistet schwerste körperliche Arbeit und versucht, sich und den Vater mühsam über die Runden zu bringen. In ihrer Verzweiflung setzt Anuschka oft ihre letzte Hoffnung auf Vilmos, der aber kein Gefühl für ihre Lage hat. In der Darstellung ihres Alltags, des kärglichen Lebens mit Pferdekarren, Feldbestellung, Gemüseputzen und dem Ausgeliefertsein an den oft arbeitsunfähigen Vater gelingt der Autorin ein dritter, ganz eigener Ton. Die sozialen Verwerfungen durch die Zwangskollektivierung, die zynische Ahnungslosigkeit der Funktionäre steigern die eindringlichen Milieuschilderungen noch. Und dazu gehört auch die religiöse Zuflucht von Anuschkas Schwester, die das Schlusswort erhält. Sie wird wegen ihrer Tätigkeit bei den ungarischen Franziskanerschwestern als Konterrevolutionärin verhaftet und nach 6 Jahren körperlich zerrüttet aus dem Gefängnis entlassen. Aus ihrer Sicht wird auch die weitere Entwicklung Anuschkas erzählt, deren Heirat mit einem gutmütigen Nachbarn, den sie keineswegs liebt, den weitgehenden Verlust ihres Gemüsegartens und das mühsame Überleben durch Fabrikarbeit. Eleonoras religiöse Inbrunst bildet keinen leuchtenden Schlusspunkt des Romans. Sie stellt mit ihren vielfach variierten Jesus-Anrufungen eher einen weiteren spezifischen Soziolekt dar.
Es wird immer schlimmer und schlimmer, denke ich. Das Bein schrumpft immer mehr, weil ja der Schwund drin ist. Und wie ich meinen Arm hebe, hängt da auch die Haut dran, wie ein Putzlappen. Und das rote Bein, die Wundrose, hat sich schon fast bis zum Knie ausgebreitet. Ich schau's mir an und denke immer, dass das, was hier im Spiegel zu sehen ist, höchstens dem gnadenreichen Gott gefällt. Denn er muss gnädig sein, wenn er selbst so etwas liebt. Ach, ach, wie hässlich doch der Körper ist. Wie sehr hat alles ihn mitgenommen, die Zeit, die Vernachlässigung. Was hat unser Heiliger geantwortet, Franziskus, als einer seiner kleineren Brüder ihn fragte, warum gerade er von Gott zu dieser großen Herrlichkeit auserwählt wurde, dass er so ein großer Heiliger wird? Weil er der Geringste ist.
Zum zentralen Motiv für den gesamten Roman wird die Omerta, das Schweigegebot, das die Nonne Eleonora bei ihren Verhören von der Securitate, dem rumänischen Geheimdienst, auferlegt bekommt. Sie soll über alles schweigen, was ihr im Gefängnis widerfahren ist. Sie hält sich in ihrer innigen Vermählung mit Jesus auch daran, und das Schweigen über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Gewalterfahrungen zieht sich genauso durch den Roman wie das Schweigen als Eingeständnis von eigenen Verfehlungen und mangelndem Schuldbewusstsein. Auch Vilmos, der Rosenzüchter, denkt sich einmal angesichts der offenen Restriktionen an der Universität, es sei generell besser, wenn geschwiegen würde. Und seine Bedienstete und geliebte Kali wirft ihm auch gelegentlich vor, dass er immer schweige. Kali dagegen ist eine begnadete Geschichtenerzählerin. Sie überliefert Märchen und Ereignisse aus der Vergangenheit. Sie kann dabei ihre Stimme wie ein Instrument einsetzen und etwas heraufbeschwören, was im tristen Alltag der 50er Jahre im sozialistischen Rumänien wie eine Erinnerung an ein besseres Leben wirkt. Andrea Tompas Omerta ist ein Romangeflecht in 4 Büchern, das aus unzähligen Bezügen, Leitmotiven und geheimen Anspielungen und Querverweisen entsteht. Es verbindet auf verblüffende Weise archaische Elemente mit der Moderne und dabei vermittelt sich auch ein vielschichtiges Bild einer osteuropäischen Gesellschaft, in der es nie ein Bürgertum im westlichen Sinn gab. Ihre Mechanismen, in denen eine freiere Entfaltung des Individuums nicht vorgesehen war, wurden durch den Sozialismus sowjetischer Prägung noch entscheidend verstärkt. Dabei bleibt Andrea Tompas Omerta immer kunstvoll in der Schwebe. Das Buch zeichnet ein differenziertes Bild psychischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in einer erstaunlich wandlungsfähigen, zu immer wieder neuen Überraschungen ansetzenden Sprache. Einer der wenigen Romane, die wirklich nachwirken können.
Meint Helmut Böttiger nach der Lektüre von Omerta von Andrea Tompa. Theresia Mora hat den Roman aus dem Ungarischen übersetzt. Er ist im Surkamp Verlag erschienen, füllt 954 Seiten und kostet 34 Euro. Und damit endet der Büchermarkt. Die Redaktion hatte Wiebke Poromka. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Stövesand.